Willkommen beim Jägerstammtisch, dem Podcast für alle, die die Leidenschaft zur Jagd teilen. Hier sprechen wir über Tradition und Moderne, Reviergeschichten, Wildmanagement, Ausrüstung und Ethik. Ganz egal, ob erfahrener Weidmann oder neugieriger Jungjäger, am Jägerstammtisch ist jeder willkommen. Setzt euch zu uns ans Feuer, schnappt euch ein kühles Getränk und lasst uns gemeinsam über das sprechen, was uns verbindet, die Jagd. Los geht's, Weidmanns Hype. Willkommen beim Jägerstammtisch, dem Treffpunkt für alle, die die Leidenschaft für die Jagd teilen und den Einklang mit der Natur schätzen. Heute richten wir unseren Blick auf das Niederwild, seine Lebensräume, die Herausforderungen bei der Hege und die Freude am verantwortungsvollen Abschuss. Doch Jagd bedeutet mehr als nur Wild zu erlegen. Es ist auch die Wertschätzung der Ressource, die uns die Natur schenkt. Wir sprechen über die Verwertung von Fellen, Wildbret und anderen natürlichen Rohstoffen, wie man sie nachhaltig nutzt und so die gesamte Beute ehrt. Lasst uns gemeinsam Wissen teilen, Erfahrungen austauschen und die Kunst der nachhaltigen Jagd feiern. Heute mit Marcel, Jochen und Sinja. Jochen, wie sieht's bei dir aus mit der Niederwildhege?
Ich finde, Niederwildhege ist ein extrem spannendes Thema, in das ich mich so immer mehr einarbeite. Ich bin zwar nicht aktiv in der Jagd gerade zugange, aber ich frequentiere noch das Jagdgebiet, in dem ich früher oft war. Und ich teile das so ein bisschen für mich auf. Also Niederwildhege funktioniert für mich über zweierlei und zwar gleich stark. Einmal sozusagen mit dem Spaten und einmal mit der Büchse. Also es zählt auf jeden Fall das Anlegen der richtigen Lebensgrundlage dazu. Und ich habe das früher immer ganz gerne kombiniert mit der Arbeit als Landwirt. Ne? Also wenn dann sozusagen die Arbeit anstand und eine Idee dafür gebraucht wurde, okay, was passiert jetzt mit der Fläche? Und ich die Möglichkeit als Angestellter hatte, das irgendwie positiv fürs Niederwild zu beeinflussen, indem man da jetzt einen Wildacker anlegt und so weiter und so fort, für den man dann aber auch vielleicht irgendwie sich was Gutes für die Fruchtfolge oder für eine Prämie oder was weiß ich dann rausholen kann. Dann lässt sich das super verbinden, weil man ist Großflächendesigner. Ja, und dann soll das Wild auch was davon haben. Man greift da ständig ein. Und das andere ist dann halt aber auch mehr, ich sag jetzt mal so das klassisch Jagdbetonte mit der Büchse, die Raubwildbejagung. Und ich jage Raubwild leidenschaftlich gerne. Und da steht man natürlich vor dem Problem, oder ich als Kochtopfjäger stehe dann vor dem Problem, ich will dem Wild irgendwas entgegenbringen, was es auch als Lebewesen wertschätzt. Und deswegen habe ich das ganze Zimmer voll mit Fellen. Ja, ich kriege schon Ärger, wenn ich zu Hause wieder einen Fuchs anschleppe, der erstmal in die Kühltruhe in Winterurlaub geht, weil der wird zum Gerber geschickt. Ohne Ansehen der Person, alles, was ich an Raubwild schieße, wenn das Fell brauchbar ist, geht es zum Gerber.
Okay, und wie bereitet man, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe tatsächlich noch nie was zum Gerber geschickt. Liegt aber auch daran, dass ich mein Raubwild aktuell für die Hundearbeit benutze. Und aber wie bereitest du denn so einen Pelz, wenn wir da jetzt drin sind, eigentlich auf, um ihn dann zur Gerberei zu schicken, in der ja dann nochmal weiterverarbeitet wird, um dann, ja, ich glaube, die Unterseite haltbarer zu machen oder ich glaube, Leder aus der Unterseite zu machen oder wie funktioniert das?
Genau, also ich sammle jetzt insbesondere Fuchsfelle, sammle ich im Moment noch, weil ich gerne so eine Fuchsfelldecke haben möchte. Das ist auch so ein Accessoire, sage ich jetzt mal, aus meinem Jagdleben, was meine Frau durchgewunken hat, was auch ins Wohnzimmer darf. Ja? Ansonsten stehen wir, sage ich jetzt, nicht so drauf, Tierköpfe an die Wand zu hängen. Also ich schon, aber ich darf es nicht, ich kriege es nicht durch. Das mit den Fuchsfellen ist halt so eine Sache, du brauchst halt dann schon irgendwie gefühlt 30 Stück, kommt auf den Gerber und den Kirschner an, weil dann werden nicht alle genommen werden können. Und dann fallen ein paar raus und je nachdem, wie groß oder wie klein die Decke sein soll, kannst du halt dafür verwerten. Aber wie bereite ich die vor? Das Gute ist, dass die Gerber und die Kirschner spezielle Angebote dafür haben, weil nicht jeder Jäger, und ich zähle mich selber dazu, ist halt irgendwie top in jedem jagdlichen Aspekt ausgebildet. Und so fällt es mir halt schwer, Tiere so abzuziehen, dass man das Fell noch verwerten kann. Beim Rehwild oder beim Schwein ist das ein bisschen was anderes, ist halt alles größer, aber gerade beim Fuchs finde ich es unfassbar kompliziert. Ja, du musst Handschuhe tragen, Mundschutz, du solltest dich nicht schneiden und so weiter und so fort. Die sind darauf vorbereitet, weil die bieten dir halt an, du kannst den ganzen Fuchs einfach einfrieren, dann packst du den in Müllsäcke, damit nichts auslaufen kann und dann schickst du das mit der Post dahin. Ja, du solltest das halt immer montags verschicken, damit das nicht übers Wochenende irgendwo auf der Post liegt. Das ist auch schon mal passiert.
Die haben da bestimmt Spaß.
Ja, da hat sich dann auch noch der Postbedienstete dann gemeldet bei mir, weil dann irgendwie, naja, braucht wohl nicht so gut. auf jeden Fall schickst du das dann dahin, das kommt dann an oder du bringst es vorbei, dann kriegst du eine Nummer, das wird dann ja, festgehalten, dass du das dahin gebracht hast und die übernehmen den Rest, die übernehmen die Entsorgung, dann natürlich das Abschwarten vorher oder je nachdem, was du hingebracht hast, ne? Das Fell abziehen und dann wird das da gesalzen und vorbereitet. Die werden sehr stark frequentiert, also man muss einige Zeit mitbringen. Ich habe zum Beispiel mir eine Waschbärmütze gemacht oder machen lassen. Auf die habe ich, glaube ich, über ein Jahr gewartet. Aber das Ergebnis ist absolut genial. Das ist die allergeilste, wärmste Mütze, die ich habe. Ich trage die unfassbar gerne, auch gerne in der Öffentlichkeit. Sieht Hammer aus. Ja, du hast auch immer ein positives Feedback von den Leuten. Also zumindest hast du ein Feedback, ob es immer positiv ist, weiß ich nicht. Und so habe ich jetzt für meine Frau auch so eine Chivago-Mütze machen lassen. Für meine Schwester so ein Handmuff, glaube ich, heißt das, ne? So ein Handwärmer. Und so Sachen. Ja, auf jeden Fall. Finde ich das, ich mache das gerne oder lasse das gerne machen.
Macht ja auch nur Sinn. Also ist ja ein Bestandteil einer nachhaltigen Raubwildbejagung. Also der Pelz fällt ja im Winter eh an. Und wenn man den dann einfach verwerfen würde, dann wäre das ja eine Verschwendung von einer Ressource oder einer naturgeschaffenen Ressource, die wir dann nicht künstlich nochmal wiederherstellen müssen. Weil meiner Ansicht nach ist es ja auch relativ schwierig, wenn ich mir angucke, aus was Kunstpelz ist, der dann meistens, ich habe gestern und die letzten Tage aufgrund einer bestimmten Instagram-Welle, die da durchschwappte, mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, tatsächlich nicht immer sogar Kunstpelz ist, sondern tatsächlich echter Pelz aus Tierfarmen, was meiner Meinung nach so gar nicht geht. Ne? Also dann nutzt halt nachhaltig das, was aus der Jagd entsteht und dann halt weniger, meiner Meinung nach. Kommen wir nochmal auf das Thema Hege zurück. Also ich finde den Ansatz, landwirtschaftlich zu gestalten und damit halt auch dann zu hegen, total gut. Das mache ich nämlich selber auch bei uns hier auf dem Hof. Versuche halt immer irgendwo, wo ich kann, so Blühstreifen anzulegen oder hier und da mal Weißdorn noch mit einzupflanzen, wo er mich nicht ganz so stört bei der Landwirtschaft. Oder habe jetzt gerade auch mit Hilfe unserer Kreisjägerschaft tatsächlich 15 Apfel, Kirsch, Zwetschgen und Birnbäume gepflanzt, kriegen hier vom Hegering immer so 15 Stück einmal im Jahr und dieses Jahr haben wir das hier gekriegt für das Revier und habe die dann auch eingepflanzt. Also es ist tatsächlich so, wie du sagst, Hege mit dem Spaten, die natürlich aber auch nicht für jeden so einfach ist, weil ein normaler JAB in einem Revier ist ja nicht immer gleich der Landeigentümer von dem Ganzen oder hat da relativ schnell Zugriff drauf und kann da ein bisschen selber entscheiden, sondern hat meistens dann immer das Problem, glaube ich, dann das auch alles zu kommunizieren und absprechen zu müssen und hier und da dann mal eine Fläche abknapsen zu können, die dann halt vielleicht irgendwie über ist, was manchmal dann vielleicht gar nicht ganz so einfach ist. Aber die Fallenjagd zum Beispiel gehört da ja auch noch zu. Mhm. Wenn wir jetzt über das jagdliche Hegen sozusagen sprechen, also sprich den Prädatorenfuchs, der ja aufgrund unserer Impfung, die wir ihm mal irgendwann zugedeihen lassen haben, aus Schutzgründen gegenüber unseren Tieren, die wir selber haben und uns selbst, also dem Menschen, gegen die Tollwut, ja sonst auch keinen natürlichen Prädatoren mehr hat und damit unseren zumindest bodenbrütenden Vogelbestand ja relativ schnell und viel reduziert. Bei den Hasen ist ja so, dass die doch durchaus immer mal wegkommen. Da gehört halt das Gesamtkonzept dann auch miteinander verbunden. Ne? Also du musst jagdlich was tun und du musst halt auch deinem Niederwild sozusagen Dickungen schaffen in deinem Revier. Ne? Und das geht halt nur mit einem Hand in Hand mit demjenigen oder mit denjenigen, denen die Flächen gehören.
Absolut, ja. Ja, da wird der Bauer auch ein bisschen knatschig werden, wenn du dem da einfach ein Lärchenfenster mit der Handsense da irgendwie reinbaust.
Ja, ist einfach mitten auf die Kuppel.
Ja, genau, ja.
Mitten auf die 12 Hektar.
Aber kurz nochmal zurück zu diesem, zu dieser soziale Medien-Hype-Welle. Kannst du das ein bisschen näher erklären, weil ich habe davon nicht so viel mitbekommen, weil ich gerade so ein bisschen Detoxing mache von Instagram und du hast gesagt, dass genau dieses Thema so Wellen geschlagen hat und ich fand das unfassbar spannend, weil dann auf sowas, naja gut, Detoxing hin oder her, ich gehe da total drauf ab. Also erzähl mal, lass mal ein bisschen lästern jetzt.
Ah, lästern ist das gar nicht. Also das hat halt, es gibt jemanden, der beim Landesjagdverband NRW arbeitet und der heißt, oder sie heißt Lucy und Lucy ist, muss man einfach so sagen, sehr, 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 sehr aktiv in der Aufklärung, warum Jagd notwendig ist, was Jagd zum Naturschutz macht. Und sie macht das wirklich, wirklich gut.
Und ja, sie macht halt wirklich eine richtig tolle Aufklärungsarbeit. Genau. Das kann man nicht anders sagen.
Und sie hat zum Thema Nachhaltigkeit ein Reel gemacht auf Instagram. Und es ging um Wildpelze tragen. Also das, was in der Gesellschaft ja vor Jahren irgendwann mal so richtig, richtig eskaliert ist bei bestimmten Personengruppen. Und sie hat sich halt dafür ausgesprochen, warum man das tun sollte, dass das nachhaltig ist, dass es eine natürliche Ressource ist. Und ich bin ganz fest bei ihr, dieses Wort dafür zu benutzen, weil das ist einer dieser Triggerpunkte, der da ist. Es ist eine Ressource, die wir nutzen können. Und sie hat halt mit Fakten darüber aufgeklärt, warum ein Kunstpelz meistens nicht unbedingt ein Kunstpelz ist, sondern aus einer Käfighaltung kommt. Oder wir halt einfach auch für wirklichen Kunstpelz dann Mineralöle zum Beispiel brauchen, um diese Kunstfasern herzustellen. Und das ist eine endliche Ressource, ne? Also es ist keine nachhaltige Ressource. Eine nachhaltige Ressource ist halt einfach zum Beispiel das Fuchsfell, ne? Also ein Fuchs bekommt 8 Junge im Jahr, ne? Wissen wir alle. Damit wächst das halt auch wieder nach. Und dementsprechend ist das schon eine nachhaltige Ressource. Also wenn jemand das schön findet, Pelz zu tragen, dann sollte er tatsächlich auf Pelze zurückgreifen, die aus jagdlichem Hintergrund kommen. Und dazu hat ein anderer Instagram-Mensch, der in der gegenüberliegenden Bubble tätig ist, dann ein Rap-Video gemacht. Hat dabei allerdings nur die ersten paar Sekunden aus ihrem Reel geschnitten und damit halt dieses gesamte aufklärende Reel mit sehr viel Inhalt einfach aus dem Kontext gerissen und hat daraufhin dann sehr viel behauptet, was nicht unbedingt zu dem passt, was sie gesagt hat. Und seine Follower oder seine Community, die er da hat, also die ist dann so ein bisschen ausfallend oder nicht mal nicht ein bisschen ausfallend, sondern total ausfallend geworden auf Lucys eigene Person, also persönlich, ne? Also mit Morddrohungen, mit dein Hund ist hoffentlich bald tot und keine Ahnung, sowas. Und ich weiß nicht, das muss natürlich überhaupt nicht sein. Sie hat da jetzt mittlerweile schon wieder drauf geantwortet. Aber da kann man halt auch sehen, wie kontrovers tatsächlich die Verwendung von Fellen ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja nichts Nachhaltigeres als aus einer Jagd, die wir sowieso betreiben müssen, weil ohne Jagd in einer Kulturlandschaft, die wir geschaffen haben, halt Arten untergehen würden, die wir versuchen zu schützen. Na, also Jagd ist ja nicht, wir wollen da jetzt irgendwas erlegen und unbedingt, sondern es hat ja sehr viel damit zu tun, dass wir damit auch ein wenig steuern können, dass Arten auch eine Chance haben zu überleben, gerade gegenüber vom Fuchs, Waschbären, Marderhund. Ne? Bei Nutria ist es dann halt einfach Küstenschutz. Ne? Was ist, du hast zum Beispiel auf der Koppel Grübben und du hast da Nutria drinne oder ne, und fährst du mit dem Träger da lang und der Träger bricht ein. Also Worst-Case-Szenario, kriegst du da nie wieder raus, beziehungsweise wer weiß, was da noch passiert. Und auch Nutria, ne, ich weiß gar nicht, die können sich halt auch extrem häufig vermehren, sogar deutlich mehr als so ein Wildschwein. Und da sagt man schon, das ist viel. Dementsprechend ist Jagd halt nicht nur Jagen aus Spaß. Das tut eigentlich kein Jäger, den ich kenne. Also zumindest ich kenne keinen. Sondern es ist ein Ineinandergreifen von Themen. Von Naturschutz, von Bejagung, von Fleischschaffen, von Küstenschutz, von Schutz von materiellen Dingen anderer Menschen. Ne? Das führt ja auch dazu, wenn ein Fuchs kein Futter findet, dann sind die nächsten Hühner dran. So, dann beschwert sich halt auch jeder, dass seine Hühner immer vom Fuchs gefressen werden. Ja, so, das war so der Kontext, der da gerade seit vorgestern irgendwie wabert. Sie hat ihm jetzt den Vorschlag gemacht, sich mal mit einem in einem Podcast mit ihr darüber zu unterhalten und Fakten auszutauschen. Ich würde unseren Glatt dafür zur Verfügung stellen, falls du sie dann doch mal zuhört. We give you a platform.
Ich find's halt sehr bezeichnend für die, ich sag jetzt mal so, wie du hast den Begriff, finde ich geil, Gegenseite, ne? Da kann sich jetzt jeder vorstellen, wie die Gegenseite aussieht und für jeden ist das ja auch ein bisschen was anderes. Deswegen will er jetzt gar nicht irgendwie Partei ergreifen, aber gut umschrieben mit die Gegenseite. Ich finde es so bezeichnend für diese Gegenseite, dass halt man sich auf so einen moralisch höherwertigen Standpunkt stellt, der alle anderen Standpunkte automatisch negiert und so runterreglementiert, dass sogar Mord in Frage kommt. Das ist irgendwie, man beobachtet es ja in vielen Fällen, ne? Also das mit dem Mord nicht so drastisch, aber es ist auf jeden Fall drastisch, dass nur dieser eine höchstwertige moralische Standpunkt zählt und alles andere halt nicht. Und das ist so irgendwie diese vergiftete Stimmung, die ich so wahrnehme, weswegen ich auch so ein bisschen diese ganzen sozialen Medien gerade für mich ausgeklammert habe, weil ich einfach, es ist auf jeden Fall bemerkenswert, oder? Nehmt ihr das auch so wahr?
Also ich möchte tatsächlich Partei ergreifen, weil ich finde, dass es einfach ein Unding ist. Also jeder Mensch soll doch bitte so leben, wie er es möchte, ohne Straftaten zu begehen im besten Fall. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis tatsächlich auch wir müssen ja jetzt einfach mal Tacheles reden. Die Gegenseite ist militant vegan, so nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Und auch ich habe in meinem Bekanntenkreis Veganer. Nicht nur ein, nicht nur zwei, sondern ein paar mehr. Und es muss doch trotzdem möglich sein, dass jeder seinen eigenen Standpunkt vertreten kann, ohne dass es so ausartet. Also ich bin ganz ehrlich, ich freue mich immer wieder über Diskussionen, die sachlich bleiben und dass keiner dem anderen die eigene Meinung aufzwängen muss oder möchte, weil das muss doch auch nicht sein. Also das verstehe ich immer nicht. Meine veganen Bekannten, die fühlen das natürlich nicht, dass ich zur Jagd gehe und Fleisch konsumiere. Genauso sage ich, okay, ich möchte nicht vegan leben. Das ist mein Standpunkt einfach. Mittlerweile bin ich aber so weit, dass ich mich romantisch als Wildgarn bezeichne, weil ich zumindest fleischtechnisch, ich sag mal zu 99% nur noch Wildfleisch zu mir nehme. Also Fleisch, was wir selber, ich nenne es mal, erwirtschaftet haben, selber verarbeitet haben und wo wir vom Schuss bis zum Teller wissen, wie dieses Tier ums Leben gekommen ist, das muss man beim Namen nennen, wie es verwertet wurde und was damit passiert ist. Im Zweifel kennt man dieses Tier sogar über Jahre hinweg, weil das der Bock ist, den man vom Jährling an gesehen hat und dann nachher im fünften Lebensjahr oder im sechsten Lebensjahr zur Strecke bringt. Und es ist halt nicht, dass mein Fleisch von keine Ahnung wo hierher importiert werden muss oder in Deutschland in der Massentierhaltung großgezogen wird, dann nach Polen gefahren wird, weil die Schlachtpreise dort deutlich günstiger sind, um dann wieder aus Polen nach Deutschland gefahren wird. Das ist doch, also das ist für mich Schwachsinn. Da gehe ich mit jedem mit, der sagt, Massentierhaltung ist für den Arsch, gehe ich voll mit. Aber ich finde halt trotzdem, egal welchen Standpunkt man hat, ob man vegan lebt, ob man vegetarisch lebt, ob man sich täglich das 3-Euro-Fleisch von Aldi von der Theke holt, jeder hat doch das Recht, so zu leben, wie er es für richtig hält.
Ja.
Und ich finde nicht, dass nur, weil ich der Meinung bin, hey, Wildfleisch ist super, Wildfleisch schmeckt, dass ich dazu berechtigt bin, meinen veganen oder vegetarischen Bekannten und Freunden zu sagen, ihr müsst das jetzt aber essen, weil das ist so und so und so und so und das ist super toll. Nein, wenn sie es nicht wollen, wollen sie es nicht. Genauso wenig versuchen diejenigen, mir ihre Meinung aufzudrücken. Ich glaube, das hat wirklich einfach auch damit zu tun, klingt jetzt richtig gemein, ne? Aber es hat, glaube ich, auch viel mit Bildungsgraden zu tun. Weil ich glaube, jemand, der intellektuell weit genug denken kann, würde sich auf solche Diskussionen gar nicht einlassen.
Nee, der würde diskutieren. Und das ist der große Unterschied, weil da wird ja nicht diskutiert und Fakten ausgetauscht, sondern da wird sich angefeindet, beziehungsweise derjenige, der eine andere Meinung hat als man, als diese Partei, wird dann einfach angefeindet und bis aufs Mark sozusagen dann irgendwo beschimpft, anstatt tatsächlich mit Fakten zu diskutieren. Also genau. Ich bin tatsächlich heute Morgen mal diese Kommentare alle durchgegangen, so also einen großen Teil, das sind ziemlich viele. Und da basierte kein einziger der Gegenseite auf einem Faktum. Ne, also auf irgendetwas belegt Beweisbarem. Es war halt immer auf der emotional niederen Schiene sozusagen beantwortet worden oder geantwortet oder kommentiert worden. Ne, also das ist halt meiner Ansicht nach sehr, sehr schwierig, wenn es nicht mehr möglich ist, sich auf Basis von Fakten auszutauschen und eine Diskussion anzustoßen und in dieser Diskussion zu einem Konsens zu kommen, der für beide Seiten halt einfach bedeuten kann, ja okay, du machst das, was du möchtest und ich mach das, was ich will. So.
Genau.
Und ich möchte da noch einen Punkt kurz beifügen, weil, also ich glaube, ich habe Sina richtig verstanden, aber widersprich mir, wenn es falsch ist oder so. Mit Bildungsgrade meinst du jetzt aber nicht den Bildungsabschluss. Denn ich kenne auch Leute, die, ich sage jetzt genau, ne, also ja, denn ich kenne auch Leute, die, ich sage es jetzt mal, ganz, ganz einfach gestrickt sind, die aber trotzdem vom Herzen und vom Verstand her eine richtige Einschätzung der Lage haben. Das hat nichts damit zu tun, dass man hochstudiert sein muss, um da eine richtige Einschätzung zu kriegen, ne?
Nee, also das überhaupt du, das nicht, genau. Marcel,
ne? Ja, genau.
Ich glaube, das ist also, der Part gesunder Menschenverstand.
Ja, total. Ja. Ist es einfach. Und ich ärgere mich so darüber, dass es halt so diesen Trend gibt, von gewissen Leuten halt, ist ja auch nicht jeder Veganer so. Ich habe meine Schwägerin und mit der komme ich super klar. Also wir grillen auch zusammen und unser Fleisch liegt auf demselben Grill wie ihre, wie heißen diese Käse, Halloumi-Käse und sowas. Ne? Das ist absolut 0,0 Problem.
Bitte? Das ist der Quietsche-Käse.
Quietsche-Käse, voll geil, ja. Das ist nie ein Problem. Also ich kenne das genauso, ne? Aber so dieses, sich auf den moralisch höherwertigen Standpunkt zu heben, macht jede Diskussion so tot. Weil egal, was du dann sagst, du bist sozusagen moralisch minderwertig. Das finde ich ist so ein Totschlagargument irgendwie.
Ja, und auch immer mit dieser emotionalen Erpressungsschiene zu kommen, so nenne ich es jetzt einfach mal.
Ja, genau.
Jeder, der sich dagegen wehrt, ein Tier zu konsumieren, so sage ich das jetzt einfach mal, oder Tierfleisch zu konsumieren oder tierische Produkte, es ist doch völlig in Ordnung. Wenn das deine Moralvorstellung ist, ist es okay. So, keiner hat da was gegen. Ich mag weder militante Veganer, so runtergebrochen, aber genauso wenig mag ich diese militanten Menschen, die sagen, du bist Veganer, du musst doch mal Fleisch essen, wovon ernährst du dich, von deinem kleinen Salatblatt? Das ist doch totaler Bullshit. Es soll doch einfach jeder das essen, was er möchte, solange es im besten Fall kein Menschenfleisch ist, weil das wäre illegal.
Haust hier heute aber auch Sachen raus, Sinja. Die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Aber tatsächlich gab es da einige Kommentare, die meinten, dass dann ja auch Menschenhaut nachhaltig wäre. Also das gab es da auch als Kommentare. Also wie gesagt, das waren, es ist schon hardcore. Also wenn ihr mal Bock habt, ein bisschen skurrile Stories zu lesen, dann geht ihr da mal in die Kommentare und lest das mal durch.
Das ist aber schon auch immer in sowas. Das ist richtig finster.
Ich weiß nicht, ob ihr von Instagram, auch wenn Jochen gerade so ein bisschen Social Media Detox betreibt, es gibt ja wirklich diese militante Veganerin und ich könnte mich einfach den ganzen Tag über diese Frau aufregen, weil ich kann ihren Standpunkt verstehen. Ich kann verstehen, dass auch diese Frau Aufklärungsarbeit betreiben möchte, dass sie Menschen irgendwie den Veganismus nahebringen möchte. Das kann ich alles verstehen. Aber die Art und Weise, wie das passiert, das ist halt einfach nicht in Ordnung. So, dass sie auf der Straße irgendwelche kleinen Kinder anspricht und denen Horrorstories erzählt und erzählt, dann kann man ja auch den kleinen Bruder aufessen, weil Fleischessen ja in Ordnung ist. Das ist halt, das geht halt einfach nicht. Ich gehe mit, jeder sollte wissen, wo sein Fleisch herkommt. Jeder sollte das wissentlich konsumieren und nicht einfach sagen, oh ja, die Chicken Nuggets sind so lecker, aber was da vorher überhaupt passiert, das ignorieren wir einfach mal. Da gehe ich überall komplett mit. Aber es ist, glaube ich, einfach immer die Art und Weise, wie man das halt dann macht.
Ja, vergleich einfach Aufklärungsarbeit von unserer Jägerschaft, die du online sehen kannst, mit der Aufklärungsarbeit der Gegenseite. Und du wirst eindeutige Nicht-Parallelen da drin feststellen. Ja, das eine ist aufklärend, informierend und das andere ist einfach zurechtweisend. Ne, meiner Meinung nach.
Ja, das ist halt Bashing, ne?
Aber das Gute daran ist, wenn man so jemanden hat und man möchte das einfach nicht mehr sehen, ich bin da auch relativ schmerzfrei, dann blockiere ich diesen Account und schon bin ich los. Gut, aber wo wir jetzt gerade dabei sind, dass wir ja nachhaltig essen wollen, was wir, glaube ich, alle drei in einem einfachen Konsens haben, bedeutet das natürlich auch, dass wir, wenn wir etwas essen möchten, einen natürlichen Lebensraum für diese ganze Sache schaffen müssen. Und das können wir ja, und das war ja auch unser Ausgangsthema, die Niederwildhege, durch Maßnahmen machen, die wir jagdlich machen können. Also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wer hat denn von euch schon mal eine Bestandserfassung gemacht? Also wir haben ja eine App dafür. Ja, da gibt es halt die Wildtierzählung, da gibt es eine App vom Deutschen Jagdverband, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht, von wem die ist, aber es gibt eine App, da kann man das eintragen. Ne? Also wir zählen dann zum Beispiel Hasen. Ne? Wer hat schon mal von euch Hasen im Revier? Also Hasenzählung ist ja Ableuchten von Flächen. Also früher war es Ableuchten von Flächen mit einer großen Lampe, heute eher mit einem Wärmebildgerät und dann zählen. Aber wer hat das von euch schon mal gemacht?
Nee,
ich nicht.
Ist ja eine der wichtigsten Maßnahmen, die wir machen können. Beobachten, Bestandserfassung, ne? Regelmäßig Spurenlosungen oder Federreste kontrollieren, damit man weiß, was im Revier stark oder schwach vorhanden ist. Ganz wichtig.
Dadurch, dass ich ja noch keinen Begehungsschein irgendwo fest habe, fällt das für mich halt flach. Das Revier, wo ich aber wirklich häufig zu Gast bin und auch schon als angehende Jungjägerin immer viel dabei war, die machen das sehr akribisch. Das ist ein reines Niederwildrevier, das heißt, die haben hauptsächlich Rehwild und Hasen und Kaninchen und Federwild auch relativ viel. Und da wird auch oder wurde jetzt gerade zum Beispiel die Hasenzählung wieder durchgeführt.
Ja.
Da wird aber auch sehr stark Raubwild bejagt.
Ja, das muss halt immer ein Verhältnis.
Und aufgrund dessen haben die halt einfach auch einen wirklich sehr, sehr guten Niederwildbestand und einen sehr gesunden Niederwildbestand.
Ja, also, ne, also ein angepasster Abschlussplan ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Ne? Also wenn ich weiß, wie viel habe ich oder wie viel habe ich in etwa, dann muss ich meinen Abschussplan halt auch jedes Jahr anpassen, wenn ich denn einen habe. Ne? Also wenn ich jetzt in ein Revier komme, wo es eigentlich eher ganz bitter aussieht, dann habe ich halt erstmal gar keinen Abschussplan für das Niederwild. Dann habe ich wahrscheinlich einen Abschussplan für das Raubwild, was ich bejagen muss, um überhaupt wieder einen angepassten Besatz von dem von dem anderen Niederwild zu haben. Oder überhaupt vom Niederwild zu haben, nicht von dem anderen, sondern das eine ist Raubwild, das andere ist Niederwild. Und dazu gehört halt auch die Fallenjagd, ne? Also Lebendfallen, Fuchse, Marder, Marderhund, Dachse, was man da alles auch regulieren muss. Und dazu gehört dann aber auch nicht nur Hasenbestände zu erfassen, sondern halt auch Raubwildbestände zu kennen.
Soll ich mal sagen, wie wir das, also ich kenne das nur aus diesem landwirtschaftlichen Kontext, weil seitdem ich hier umgezogen bin, bin ich nicht mehr in einem Revier aktiv. Aber in dem landwirtschaftlichen Kontext verlief es immer so, alle, die da arbeiten und da jagen, sind Bauern. Ne? Und die arbeiten halt den ganzen Tag auf der Fläche. Und das ist so eine Sache, die nebenher streckenweise vielleicht sogar intuitiv abläuft, aber nicht festgeschrieben ist. Also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie, ihr kennt ja das landwirtschaftliche Jahr, hat ja ganz viele Jahreszeiten, in denen man verschiedene Arbeiten erledigt. Also ich sage jetzt mal, wenn du zum Beispiel in den Wald gehst oder eine Hecke schneidest oder was auch immer, irgendwas mit Holz machst, dann schlenderst du halt da durch und erkennst halt einen Fuchsbau. Und dann weißt du halt, okay, hier ist der Fuchsbau. Dann bist du ja befahren, ne? Und dann setzt du dich vielleicht auch einfach mal da an, um zu gucken. Das sind aber nicht so Sachen, die jetzt eher mit Bleistift und Block passieren, sondern das funktioniert dann so stark. Ich habe hier Füchse gesehen, ne? Und das ist dann so irgendwie im Gedächtnis, bleibt es dann sozusagen in der Jagdgruppe drin. Oder wenn dann einer sagt, hier, ich habe den ganzen Tag da geackert, ich habe da zwei Spießer gesehen, Ricke und Kitze oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist eher so eine mündliche Sache. Ne? Und wenn du dann sagst, ja, ich will mich jetzt auf Marderhunde ansetzen, dann sagt dann der eine, ja, geh mal dahin, da habe ich welche gesehen. Das ist aber nicht so, dass du jetzt mit Zahlen, Daten, Fakten irgendwie belasten kannst. Zumindest ist mir das nicht bekannt. Es kann sein, dass die Jungs da rumfahren und das wirklich zählen. Ist ja auch alles immer so ein bisschen im Wandel. Aber so das, was wir da gemacht haben, ist halt immer so eine, genau, alle sind da beschäftigt, alle kennen das Revier sehr, sehr gut. Also wirklich, ja, also wenn du 8 bis 10 bis 12 Stunden auf der Fläche arbeitest, wo du auch abends jagen gehst, dann kennst du jeden Stein. Du kennst wirklich jeden Stein, ne?
Ja, klar. Aber das geht mir ja nicht anders, wenn ich hier bei mir auf dem Hof durch die Gegend laufe. Also man kann das ja sehen. Deswegen bin ich trotzdem dazu übergegangen, tatsächlich für hier auch ein Jagdkonzept zu schreiben, in dem sowas dann einfach auch mal niedergeschrieben ist. Schon alleine, weil das auch Klarheit bringt gegenüber Leuten, die gegebenenfalls dann hier mitjagen. Den kannst du das Ding dann nämlich in die Hand drücken und sagen, so funktioniert es hier. Kannst dich damit identifizieren, ja oder nein.
Okay, was steht da drin? Wie schreibt man so ein Jagdkonzept? Also interessiert mich jetzt.
Wie schreibt man das? Ich habe das einfach irgendwann mal angefangen. Ich habe das einfach mal runtergeschrieben und habe dann halt einfach mal, was ist das Revier eigentlich und worauf fokussiert man sich? Also sprich, es ist ein Niederwildrevier und wir fokussieren uns auf das Niederwild. Also wir haben da zwar auch Hochwild ab und zu mal durchgehen, aber es ist ein Niederwildrevier. Und daraus abgeleitet dann halt einfach auch, was strebt man an Besatz und Besatz von Raubwild und was habe ich ein angepeiltes Ziel an Bestand von Schalenwildarten und vor allem welche. Ne, also, und das halt nochmal aufgeteilt zwischen wie viel erwarte ich im Wald und wie viel habe ich in der Feldflur. Und dann halt auch Bejagungskonzepte, die da mit drin sind. Wer ist eigentlich dafür zuständig? Wer berät mich in dem Kontext? Also ich habe einen Freund, der ist Berufsjäger, der ist für mich beratend tätig. Das habe ich dann halt auch daran aufgeführt, dass er halt eine beratende Tätigkeit einnimmt und dann halt hier auch irgendwie als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung stellt, solche Geschichten. Also ich habe wirklich mal einfach runtergeschrieben, wie stelle ich mir eigentlich die Entwicklung des Reviers vor? Das gar nicht so intuitiv, ne, sondern tatsächlich sehr stringent mit auch Zahlenwerten, ne, also angestrebter Bestand von einem Rehwild, einem X-Stück Rehwild pro 100 Hektar zum Beispiel, ne, dass man das einfach mal niedergeschrieben hat, um zum Beispiel im Wald da auch nicht in diesen Konflikt zu geraten, sondern einfach genug Fläche für das Wild zur Verfügung zu haben und das nicht sich, wie sagt man, so schön stapeln zu lassen. Ne? Also wenn Wild sich anfängt zu stapeln, dann fängt Wild an, irgendwann Schaden zu machen. Ja, und wenn du, wir haben eine Kulturlandschaft, das bedeutet, wir müssen auch gucken, wie können die sich verteilen, wo können sie überhaupt hingehen und wie viel ist dann einfach gut für dieses Stück Kulturlandschaft. Ne? Was natürlich noch viel besser wäre, meiner Meinung nach, ist, wenn du so ein Konzept mit einfach deinen Nachbarn komplett zusammen entwirfst. Ne? Also nicht nur über deine, weiß ich nicht, 600 Hektar, die du da hast als Bejagungsfläche, sondern über die nächsten 5000 Hektar. So, wenn du das machen würdest, dann hättest du natürlich, und alle würden an einem Strang ziehen, ne, dann hättest du natürlich ein super geniales Bejagungsthema und vor allem auch ein Ziel, auf das alle hinarbeiten. Und dann gäbe es, meiner Meinung nach, jetzt rutschen wir so ein bisschen ab, aber meiner Meinung nach auch dieses, oh Gott, ihr schießt ja alle Rehe. Ne, so, und nee, dann gibt es halt ein einheitliches Bild für das Ganze. Ne? Nicht jeder macht so sein Süppchen in den 300 Hektar oder 400 Hektar, die er hat, sondern alle machen das für die 5000 Hektar. Das würde mir, also würde ich viel besser finden, aber das ist aktuell bei uns ja nicht so gegeben. Aber das wäre so mein angestrebtes Ziel, so und die Kooperation mit dem Darumliegenden. Und da gehört dann halt auch ein Forst, ein Staatsforst dazu, der halt andere Ansichten hat. Aber du hast ja auch die Möglichkeit, das Wild dann halt auch zu lenken. Das bedeutet, ich kann es ein wenig aus dem Wald lenken, hab dann vielleicht auch ein paar mehr Flächen, die zur Verfügung gestellt werden, als Ruhe oder als Rückzugsorte, in denen die halt einfach keinen Schaden machen, in denen du die aber auch komplett in Ruhe lässt. Ja, also an so einer Fläche wird halt einfach nicht gejagt. Punkt. Ja, da kannst du dich hinsetzen, kannst gucken und kannst zählen. Zum Beispiel. Also alles meine Ansicht, ne? Aber und wenn du so eine Rückzugsorte hast, dann hast du auch keinen Schaden im Mais, ne? Also zumindest nicht so viel, weil du die nicht in den Mais drückst, sondern weil die dann einfach auf so eine Äsungsfläche gehen, die für sie da ist und du die da einfach auch komplett in Ruhe lässt. Ne? Zumindest jagdlich kannst du das. Fußgängertechnisch ist natürlich wieder ein anderes Thema. Ist da manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, muss man sich Flächen aussuchen, die halt nicht so einfach zu erreichen sind. Aber das wäre so an Sinn oder meine Idee von Jagdkonzept. Ne, und so das, was du im großen Ganzen schreiben könntest, habe ich dann so runtergebrochen auf das bisschen Fläche, was wir hier haben. Und da steht dann halt also was drin.
Wo kriegst du die Kennzahlen her oder wo nimmst du die Kennzahlen her? Also sozusagen so und so viel Rehwild auf den und den,
ja, da
die 100 Hektar?
Wo das, kann lernst ich lesen? Das lernst du, also ich habe es tatsächlich im Jagdschein gelernt, weil wahrscheinlich meinen Jagdschein habe ich gemacht bei einer landwirtschaftlichen Schule. Vielleicht kommt das dann auch daher, aber da gab es dann tatsächlich auch so Zielwerte. Aber da gibt es halt auch Studien zu, ne? Also und auch Empfehlungen. Ich kann jetzt keine nennen, ne? Also ich habe es halt tatsächlich nur aus dem Jagdschein und ich habe das im Kontext mit meinem Freund als Berufsjäger sozusagen so entwickelt. Und der sagt das halt auch, dass es das gibt, aber würde ich glatt sonst vielleicht mal nachreichen irgendwie in einer der nächsten Folgen, wo man sowas finden kann.
Total, ja.
Oder wir machen mal eine Folge mit irgendjemand, der sich da noch deutlich besser auskennt als ich. Ja. Und dementsprechend, also so kommst du da halt hin. Ne? Und da steht halt auch drin, welche landwirtschaftlichen oder Lebensraummaßnahmen kann ich machen. Ne? Also zum Beispiel wie Futterflächen anlegen, Strukturvielfalt erhalten, also sprich Höhlenstrukturen im Revier fördern. Da hast du ja zum Beispiel auch diese Feldgehölze, die du anlegen kannst, ne? Wo dann außen drum erstmal so buschige Hecke ist und dann kommst du immer dichter rein und dann werden es ein bisschen höhere Bäume und sowas. Ne, Biotope anlegen, in Biotope pflegen, das gehört halt auch zur Hege dazu. Das sind halt alles Lebensraummaßnahmen, die du durchführen kannst, wo du aber als Otto-Normaljäger oder Otto-Normaljagd-Ausübungsberechtigter viel Goodwill von den Flächeneigentümern brauchst. Ne, und das bedeutet halt, also das Hand in Hand mit der Landwirtschaft und demjenigen, die das bewirtschaften, darfst du einfach als Jäger niemals verlieren. Ne, also du musst dich immer gut stellen mit den Leuten, die Flächen eigentlich als Eigentümer besitzen, damit du so eine Maßnahme auch sinnvoll umsetzen kannst.
Ja. Allein schon, weil der Bauer dir die Betonrohrfalle direkt fertig installiert in den Wald legen kann. Ne?
Und ein Frontlader wird dann schwierig. Genau. Naja, also die haben meistens einen Frontlader. So, ja. Und das ist, das sollte man halt nie vergessen, dass das halt nur Hand in Hand geht. Ne? Unsere Kulturlandschaft mit einer Artenvielfalt anzureichern. Also das ist eine Sache, die funktioniert nur gemeinschaftlich. Wo man es auch wirklich gut sehen kann, ist zum Beispiel beim Jungwildschützen. Das ist auch eine Hegemaßnahme. Ne? Das ist ja nicht nur Rehwild suchen oder Rehkitze suchen vor der Maat, sondern mittlerweile suchen wir oder finden wir ja auch Gelege von Bodenbrütern, ne? Und sichern die. So, und das ist ja auch eine Hegemaßnahme. Funktioniert aber auch wunderbar. Also da funktioniert Bürger und Jäger super Hand in Hand teilweise, muss ich sagen. Also hier ganz viel. Ne? Also da gibt es WhatsApp-Gruppen, da sind auch Nichtjäger drin und die kommen dann halt morgens um 5 und suchen mit.
Ja, und wen ich in diesem Kontext auch einmal lobend erwähnen möchte, sind die Wildtierhilfen. Ne? Also es ist ja, natürlich gibt es die Drohnenflieger und die Kitzsucher und wir suchen dabei auch Gelege, gar keine Frage. Das machen Jäger sowie Nichtjäger und es gibt aber auch die Wildtierhilfen und ich finde, die werden leider sehr, sehr häufig vergessen und gerade die machen ja auch wirklich wahnsinnig viel für unser heimisches Wild, indem die sich die Nächte um die Ohren schlagen, um Rehkitze alle 2 Stunden zu füttern oder ja, ich weiß nicht, die nehmen ja also fast alles an Wild auf, was man aufnehmen kann und darf und kümmern sich da wirklich leidenschaftlich und mit viel Herzblut drum. Und das sind immer, mir fehlt gerade das Wort.
Ehrenamtlich Tätige.
Ehrenamtliche.
Ja, das ist immer Ehrenamt.
Genau,
ehrenamtlich aber, Tätige. Ist aber genauso wie bei der Jägerschaft.
Genau, es ist immer ein Ehrenamt. Ehrenamt.
Also, es sei denn, du bist Berufsjäger, dann
ja.
Nicht, aber
ja, natürlich. Teil. Aber ich finde, gerade die Wildtierhilfen fallen leider auch oft hinten runter. Und deswegen wollte ich die hier noch einmal erwähnen. Ja,
Kids aufziehen ist nicht ganz ohne. Ne? Also das muss man können. Also A, musst du es dürfen. Ne? So einfach darfst du das nicht. Das musst du dir genehmigen lassen. Und B, musst du genau. Das können. Also das ist, ein Kids großziehen würde ich mir nicht zutrauen. Ne?
Aber es ist ja auch, es sind ja auch nicht nur die Kitze, es sind ja auch Feldhasen oder Wildkaninchen zum Beispiel. Ich spreche da ja auch aus eigener Erfahrung. Ich war selber ehrenamtlich in einer Wildtierhilfe engagiert und habe wirklich viele Feldhasen großgezogen und auch Singvögel und Eichhörnchen. Und es ist wirklich ein Vollzeitjob. Ja. Ich bin sehr glücklich darüber gewesen, dass ich diese Tiere mit zur Arbeit nehmen durfte und dort wirklich alle 2 Stunden Fläschchen geben konnte. Zumindest bei den Hasen, die Vögel brauchen natürlich keine Milch. Aber wenn du da so eine kleine Blaumeise hast, die möchte halt dann auch alle 20 Minuten ihr Heimchen fressen, ne? Das ist wirklich ein Vollzeitjob. Und das müssen wir einfach auch lobend immer im Hinterkopf behalten, dass es diese ehrenamtlichen Wildtierhilfen gibt, die immer auf Spenden und angewiesen sind. Deswegen hier auch einmal der Appell, wenn ihr irgendwo in der Nähe eine Wildtierhilfe habt, die freuen sich immer über Unterstützung, in welcher Form auch immer.
Super.
Perfekt. Ja, also dass es Menschen gibt, die sich da sehr intensiv drum bemühen, in verschiedenen gesellschaftlichen Schichten vielleicht auch in verschiedenen gesellschaftlichen Phasen oder so, ist ja vielleicht auch jedem klar. Also es ist nicht nur der Jäger, der sich darum kümmert, sondern auch ja vielleicht auch dann der Jäger, der sich nur um Kitze kümmert oder dann gibt es denjenigen, der irgendwo das Keilerchen aufzieht oder ne, sowas. Also es kommt ja öfter mal vor, dass es da dann noch so Anfragen gibt, ob es da irgendjemand gibt, der das machen kann. Na, bei mir kommt öfter mal eine Frage nach, können wir dir mal einen Greifvogel vorbeibringen? Also das hört so ein bisschen an der Falknerei, der dann irgendwie angefahren worden ist oder wie auch immer. Meistens landen wir dann in Wahlstedt bei der Tierärztin, die sich
in Wahlstedt?
Die Tierärztin, die sich darauf spezialisiert hat, Vögel zu machen tatsächlich.
Ja. Ah, ich weiß, wen du meinst. Weil viele landen ja auch bei uns in der Klinik. Sehr, sehr viele.
Aber dementsprechend, also ja, das ist auch ein wichtiger Teil der Niederwildhege oder generell der Hege von Wild, ne? Oder dem Miteinander mit unserem Wild und dem Erhalt von Artenvielfalt, meiner Meinung nach. Ganz wichtig ist halt auch, wie gesagt, nochmal, um da kurz drauf zurückzukommen, das untereinander vernetzen und das Nutzen des Hegeringes, ne? Also wenn wir es jetzt jagdlich, im jagdlichen Kontext einfach mal sagen, als genau das, ne? Der Hegering, der sich über das Hegen des Wildes austauscht. Ne? Und da gibt es Niederwildhegeringe und Hochwildhegeringe. Meistens sind da die Hochwildhegeringe meiner Erfahrung nach, aber das ist auch nur meine Erfahrung, etwas umtriebiger als so der Niederwildhegering. Aber da können andere auch andere Erfahrungen haben.
So, die Empfehlung der Woche. Aufgrund dessen, was wir heute besprechen und besprochen haben, möchte ich persönlich den Instagram-Account, unabhängig von Social Media Detox oder nicht, empfehlen von Lucy, nämlich Jagd mit Lucy. Lucy klärt auf, Lucy macht super Arbeit. Ich kann nur empfehlen, diesem Account zu folgen. Und Lucy ist noch
super nett.
Das ist meine Empfehlung.
Auf dem Gear-Tester-Festival getroffen.
Ja, und das auch noch. Ich persönlich kenne sie nicht. Ich verfolge sie nur auf Instagram und ich bin begeistert.
Perfekt. Was haben wir denn in der vergangenen Woche alle so gemacht?
Marcel, wir waren shoppen.
Wir waren bei Franconia shoppen. Oh, warte mal. Verdammt. Schleichwerbung.
Ja.
Ja, gut.
Wir waren shoppen. Ja.
Ah, Kurzwaffenmunition war im Angebot, glaube ich, ne?
Nein, wir waren.
Nee.
Wir waren neue Munition. Wir waren neue Munition für Sinja-Shoppen, weil ihre alte aus war und aktuell auch nicht lieferbar. Und ich weiß nicht, ob wir da schon wieder in das Thema reinstürzen von Corona, wo die Munition auf einmal weg ist. Aber sie hat jetzt neue Munition mit einem Schafrand von einer tschechischen Firma. Sagen wir es so. Fliegt wie Sau.
Okay, wie teuer war die S&B denn?
Ja.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, was hast du bezahlt für eine Packung?
Ja. Ich glaube 66 Euro. Stark. Ich habe da aber meiner Meinung nach den 10% Jungjäger-Rabatt bekommen, aber das müsste ich auf der Rechnung nachgucken. Und gestern waren Marcel und ich auf dem Schießstand, um meine Büchse neu einzuschießen. Und ich wollte auch nochmal auf den laufenden Keiler schießen. Die schießt wie Gift. Geil. Zumindest so. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, wie die Wirkung im Wild ist, im Wildkörper. Aber so vom Schießgefühl ist es wirklich herrlich. Und jetzt kann ich direkt nämlich die Überleitung dazu machen, was noch ansteht, falls ihr nicht irgendwelche Einwände habt. Ich hoffe nämlich, am Wochenende jetzt meine neue Munition richtig testen zu können. Deswegen war es mir auch wichtig, nochmal den laufenden Keiler zu schießen, da ich nämlich in Mecklenburg-Vorpommern zur Jagd eingeladen bin. Morgen Abend geht es auf Pirsch. Ich hoffe sehr auf mein erstes Stück Schwarzwild. Aber auch wenn das nichts wird, freue ich mich trotzdem natürlich, mal ein anderes Revier zu sehen, Anblick zu haben im besten Fall. Und Samstag früh geht es dann dort auch zur Gesellschaftsjagd.
Stark.
Dann
ich
drücke dir alle
Daumen. Ganz viel Weidmannsheil.
Ja.
Dass du da eine coole Zeit hast.
Ja.
Und ich möchte nochmal sagen, wie großartig ich das finde, dass ihr die neue Munition mit dem neuen Los auch direkt ausprobiert habt. Das finde ich super, dass ihr das macht. Das ist nicht gang und gäbe und es sollte aber gang und gäbe sein, in meinen Augen, weil es immer Abweichungen geben kann. Ich finde das großartig. Total top.
Was stand bei uns sonst noch an? Ja. Gestern war Realstammtisch. Einige werden es bei Instagram wahrscheinlich gesehen haben, weil ich das da gepostet habe. Also wir haben hier tatsächlich auch einen Realstammtisch oben in Schleswig-Holstein. Wer da Interesse dran hat, kann sich gerne melden. Dann kriegt er auch eine Einladung. Und ja, Mittwoch war ich dann tatsächlich auch nochmal meinen Schleswig-Holsteiner Schießnachweis machen mit meiner Durchgehbüchse. Alter 98er Kimme und Korn, 50 Meter. Ganz so schlecht war es tatsächlich nicht.
Ja, sah gut aus.
Was liegt bei mir die nächste Zeit an? Ja, wir starten jetzt in den November. Das bedeutet am 6. Am 6. November habe ich, glaube ich, die erste Drückjagd. Oder nee, die erste Treibjagd ist im November, glaube ich. Ach, auf jeden Fall fangen jetzt meine nicht mehr freien Wochenenden an als Hundeführer. Ich muss auf jeden Fall Montag noch mein neues Garmin abholen, von dem du noch gar nichts weißt, Sinja. Weil ich habe es tatsächlich...
Nee, ich habe es auch
gebraucht geschossen tatsächlich, jetzt spontan.
Guck an.
Und der hat das relativ günstig angeboten. Also war ein Schnäppchen.
Ja, sehr gut. Du das Günstige, ich das Normalpreisige. Nein,
hast ja auch nicht das Normalpreisige, kriegst ja nochmal Jungjäger-Rabatt drauf.
Nein, meins war auch rabattiert. Ein Glück.
Jochen, wie sieht's bei dir aus? Ich habe gehört, du liegst immer noch im Sauer.
Ja, genau. Ich war gestern 5,5 Stunden filmisch im Auftrag. Ich bin immer noch nicht ganz einsatzbereit, aber filmisch war ich mit der Firma unterwegs. Wir waren 5,5 Stunden auf dem Schießstand, haben viel Material abgedreht für den firmeneigenen YouTube-Kanal. Und in diesem Rahmen habe ich auch 3 meiner Büchsen mitgebracht für die Videos. Und dann habe ich halt auch immer die Gelegenheit, die da vor der Kamera auch zu schießen. Und habe noch so eine, also ich führe unter anderem eine 308, eine Ticker, eine 6,5 Creedmoor, eine Hehl und ein Halbautomat ist das. Und ich hatte eine 9 3x62.
Aua.
Noch mit Stecher, ohne Schalldämpfer, ohne Gewinde, eine Original Mauser.
Wie geht's deiner Schulter?
Die habe ich da geschossen. Ich habe gedacht, soll ich nach dem ersten Schuss in der 100. Sekunde habe ich gedacht, das mache ich nie wieder. Was merkwürdig ist, weil mit der 9,3x62, das war meine zweite Waffe, da war ich noch Jungjäger. Da habe ich Rehe geschossen, Schweine geschossen. Also entweder bin ich ein Riesenweichei geworden, was
Hast
sein kann,
Schalldämpfer verwöhnt.
oder ich habe es verlernt. Ich habe es wirklich verlernt. Ich habe wirklich geschossen und der Schuss war so irgendwie gefühlt, boah, weiß ich nicht, fast 40 Zentimeter zu hoch und auch zu weit rechts. Und mein Kollege feixte sich ein. Der kam aus dem Lachen nicht mehr raus, weil er gesehen hat, wie ich fast umgeflogen bin mit dem Ding. Und ich meine, ich bin braun, ne? Ich wiege über 100 Kilo. Und der meinte, ja, dann schieß doch ein, die Scheiße. So, weißt du, danach ist die Schulter aber erstmal für ein gutes Gespräch nicht mehr zu haben. Nee, also haben wir gelassen. Ist eine ekelhafte, ätzende Sache. Würde ich nie wieder drauf verzichten. Nie wieder. Schalldämpfer ist wirklich der Game Changer für den ruhigen Schuss, weil die tritt echt wie ein Esel. Das ist unfassbar.
Wir sind dann, wir werden das dann irgendwo mal in der Caption verlinken, wenn ihr das online stellt. Das
Ja,
wird
ja,
bestimmt lustig.
ja. Ja. Hauptsache, wir sehen, wie du fast
Ja,
umfällst. Ich bin mal
nicht.
gespannt.
Ansonsten
Du.
hätte ich gerne Outtakes.
Du. Ja. Ja.
Gut.
Ja.
Was ich noch machen wollte, war darauf hinweisen am Ende dieser Folge jetzt. Wir sind immer gerne bereit, Input von euch entgegenzunehmen und auch Themenwünsche. Also, wenn ihr mal Wünsche habt, über die ihr mit uns sprechen wollt oder über die wir sprechen sollen. Ja, also, es gibt auch die Option, hier mitzureden, wenn man dann ja eine Idee hat und Ahnung. Dann ja, schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns bei Instagram oder schreibt uns über die Homepage oder hinterlasst einen Kommentar bei Spotify. Abonniert den Krempel hier. Glocke, Ding Dong, keine Ahnung, überall möglich. Auch wichtig, damit ihr wisst, wann dann die nächste Folge online kommt. Und damit soweit Weidmanns Heil. Horido. Und habt eine gute Zeit in der jetzt wirklich gestarteten Drückwelle.
Heil und Horido.
Macht's gut, Horido.
Jägerstammtisch, komm mit uns ins Revier. Erlebe Naturgeschichten und mehr hier. Mit Sinja, Jochen und Marcel mitten im Jagdleben. Hier gibt's Tipps.